Johann Peter Hebel, Glimpf geht über Schimpf. Ein Hebräer aus dem Sundgau ging jede Woche einmal in seinen Geschäften durch ein gewisses Dorf. Jede Woche einmal riefen ihm die mutwilligen Büblein durch das ganze Dorf nach: Jud, Jud, Judenmauschel! Der Hebräer dachte: Was soll ich tun? Schimpf ich wieder, schimpfen sie Ärger. Werfe ich ein, werfen mich 20. Aber eines Tages brachte er viele neu geprägte, weiß gekochte Baselrappen mit, wovon 5 so viel sind als 2 Kreuzer, und schenkte jedem Büblein, das ihm zurief: Judenmauschel, einen Rappen. Als er wiederkam, standen alle Kinder auf der Gasse: Jud, Jud, Judenmauschel, schau im Lächeln. Jedes bekam einen Rappen. Und so noch etliche Mal. Und die Kinder freuten sich von einer Woche auf die andere und fingen fast an, den gutherzigen Juden lieb zu gewinnen. Auf einmal aber sagte er: Kinder, jetzt kann ich euch nichts mehr geben, so gern ich möchte, denn es kommt mir zu oft und euer sind zu viel. Da wurden sie ganz betrübt, so dass einigen das Wasser in die Augen kam und sagten: Wenn ihr uns nichts mehr gebt, so sagen wir auch nicht mehr Judenmauschel. Der Hebräer sagte: Ich muss mir es gefallen lassen, zwingen kann ich euch nicht. Also gab er ihnen von der Stund an keine Rappen mehr, und von der Stund an ließen sie ihn ruhig durch das Dorf gehen.
Hebels Geschichte stammt aus dem Jahr 1813. Sie ist eine Kalendergeschichte und war im rheinländischen Hausfreund abgedruckt, einem gut eingeführten und weit verbreiteten badischen Landkalender, mit dem der Autor Volksaufklärung betrieb. Mit zahlreichen, teils ernsten, teils komischen Erzählungen versuchte er darin auch, den Antisemitismus zurückzudrängen. Glimpf geht über Schimpf gehört sicherlich zu Hebels Meisterstücken in diesem Genre. Im Großherzogtum Baden besaßen die Juden zwar seit 4 Jahren sämtliche staatsbürgerlichen Rechte, in der Gesellschaft allerdings lebten sie nach wie vor als weithin verachtete Minderheit. Hebel schafft es in seiner Geschichte, dem antisemitischen Ressentiment die Macht zu nehmen, indem er es sozusagen überlistet. Dazu muss er nicht einmal jemanden anprangern, was ihm indes nur gelingt, weil seine Judenfeinde Kinder sind, mutwillige Büblein, wie er schreibt, gleichsam Unschuldige, die nicht wissen, was sie tun. So kann er vor Augen führen, dass Antisemitismus erblich ist, nicht genetisch erblich, aber doch sozial und kulturell und sich bereits im unvernünftigen Nachwuchs einnistet. Judenfeindschaft als Kindergeschichte, allerdings für Erwachsene erzählt, die lernen sollen, ein so hirn- wie herzloses Ritual zu durchschauen. Gerade als wolle der Verfasser sagen, sind wir in unseren blindwütigen Feindschaften nicht alle irgendwie dumme, bösartige Kinder? Die Figur des Juden verblüfft, weil sie ohne Klischees gezeichnet wird, sowohl negative wie positive. Der Mann ist schöpferisch und einfallsreich, aber kein bisschen ängstlich und geduckt. Er kommt aus dem judenfeindlichen Sundgau, südliches Elsass, ist an Verfolgung also gewöhnt. Auch besitzt er weder Geiz noch Geldgier, wie es den Juden allzu meist angehängt wird. Im Gegenteil, er erweist sich als überaus freigebig. Erst reizt er die Habgier seiner Peiniger und dann befriedigt er sie auch noch. Um es drastischer zu sagen, er belohnt die Burschen für ihre Gemeinheit und schafft es, ihre Schandtat wie eine Wohltat aussehen zu lassen. Dabei vergrößert er seine eigene Demütigung noch, indem er groteskerweise Geld dafür gibt. Dieser Vorgang ist keineswegs ein Schwank. Er wird nur als solcher erzählt. In Wirklichkeit hat sich hier wohl eher ein Pogrom angebahnt. Jederzeit hätte ein Steinhagel über den Juden hereinbrechen können. Doch es geht glimpflich aus. Und fast hätten die Peiniger den Gepeinigten noch ins Herz geschlossen. Wie Kinder ebenso sind, grausam und sentimental. Als der Mann für seine Leiden nicht länger zahlen kann, verfallen diese Mitleidlosen in Selbstmitleid und stellen ihre vermeintliche Wohltat beleidigt ein. Was dabei aber genau vor sich geht, bleibt undurchschaut von ihnen. Nur wir Leserinnen und Leser durchschauen es und erkennen, welch wahnwitzige Absurdität der Antisemitismus eigentlich ist. Hebels Geschichte trägt uns über Lächeln und Staunen zu Rührung und Sympathie für einen gewaltbedrohten Menschen, der sich zu helfen weiß. Kaum merklich hat der Autor uns gezwungen, dessen Perspektive einzunehmen und mit ihm zu leiden. Doch dann fällt uns schließlich das Unwahrscheinliche an dieser Geschichte auf, ihre Weltfremdheit, ihr Mangel an Realismus. Denn fast handelt es sich bei dieser Kalendergeschichte ja um eine Wundererzählung. Doch genau von dort her gewinnt sie ihr utopisches Potenzial, ihren fantastischen Mut, eine abstoßende Wirklichkeit namens Antisemitismus im Sprung hinter sich zu lassen. Gerade als wolle sie sagen, tu das Unerwartete, wenn du Zeuge von Unmenschlichkeit wirst. Leg ein überdurchschnittliches, bewundernswertes Verhalten an den Tag und nimm anschließend das gute Gefühl mit, dich der Gemeinheit in den Weg gestellt zu haben. Zu seinen Aufgaben als Kalendermacher zählte es für Hebel nicht allein, Vorurteile mit Verstandesmitteln zu entkräften, sondern ebenso sehr, Energien der Menschenfreundlichkeit in den Alltag einzuspeisen und menschenfreundliche Stimmungen zu erzeugen. Der Kalender als Humanitätsgenerator oder anders, der Hausfreund fühlte sich stets für das allgemeine Gesellschaftsklima mitverantwortlich. In Glimpf geht über Schimpf hat er sich darin selbst noch übertroffen. Hebel, der Glücksfall. Nicht ein schiefes Wort über die Juden ist ihm zeitlebens entfallen. Nur Lessing steht noch so unblamiert da. Doch allein bei Hebel verblüfft es, wie wenig fremd ihm die Juden sind, wie innig vertraut, wie verwandtschaftlich nah. Der jüdische Dorferzähler Berthold Auerbach, knapp zwei Generationen jünger als sein großes Vorbild, hat in Form einer Kalendergeschichte eine Anekdote überliefert, die der neueren Hebel-Biografik leider abhanden gekommen ist. Sie trägt den Titel »Eine Stunde ein Jude« und ich habe ihn für dieses Buch übernommen, in programmatischer Absicht, um nämlich auszudrücken, was Antisemiten vor allem fehlt. Empathie, Mitleidensbereitschaft, Einfühlung, Zugewandtheit, wenigstens für eine einzige Stunde. In Auerbachs Geschichte wird erzählt, wie der 20-jährige Theologiestudent Hebel im Jahr 1780 zu Fuß von seinem Studienort Erlangen heimwärts zieht und in Segringen, später nicht umsonst ein berühmter Hebelscher Kalenderschauplatz, für einen Juden gehalten und übel behandelt wird. Segringen ist der Grenzort zu ansbachischem Gebiet und Hebel soll Leibzoll bezahlen, so wie er für Vieh zu entrichten ist und von reisenden Juden lange eingefordert wurde. Anfangs spielt er halb belustigt noch mit.
Muss doch auch einmal sehen, wie man als Jude in der Welt lebt, dachte er. Und da er die hebräische Sprache gut verstand, sagte er, soll ich vielleicht Judenzoll bezahlen, weil ich Hebräisch gelernt habe? Es ist mir schmeichelhaft, dass ihr mich für einen so guten Hebräer haltet, als ob ich ein geborener Jude wäre. Und mit einer pfiffigen Miene setzte er hinzu, übrigens bezahle ich nichts, führt mich zum Richter. Lächelnd ließ sich Hebel durch die Stadt transportieren und alles spottete ihn aus. Und die Kinder schrien hinter ihm drein, hepp, hepp, als ob sie es nach Noten in der Schule gelernt hätten. Hebel aber lächelte und lächelte immer, selbst da noch, als er vor dem einfältigen Richter stand, der ihn sofort mit einer Prügelsuppe bewirten und dann frei beherbergen wollte. Nun fing der Spaß doch an, über den Spaß hinauszugehen. Hebel legte seine Universitätszeugnisse und seinen Reisepass vor. Der Richter stutzte. Mit groben Worten als Reisesegen wurde Hebel entlassen.
Auerbach sieht Hebels Parteinahme für die geplagte jüdische Minderheit in dieser Segringer Verwechslung begründet. Auftakt zu einer lebenslang aktiven Empathie für die Erfahrungen seiner jüdischen Mitmenschen. Einer Empathie, die bis ins Identifikatorische reicht. Wie könnte Hebel sonst wohl in einem Brief über sein Daseinsgefühl mitteilen, dass er nichts Nied- und Nagelfestes auf der Erde habe und sich als Schutzbürger fühle, also wie ein Jude mit beschränktem Wohn- und Aufenthaltsrecht? Doch wohlgemerkt, mit Hebel wird ein Nicht-Jude zum Opfer von Antisemitismus. Besser kann man nicht demonstrieren, wie paradox, wie irrational, wie unbegründet und unbegründbar das antisemitische Vorurteil ist. Einmal mehr wird damit deutlich, während der Antisemit glaubt, seine Judenfeindschaft sei rein in den Juden begründet, übersieht er, dass sie ausschließlich in ihm begründet ist. Ja, um sein Ressentiment auszuleben, braucht er die Juden nicht einmal. Seinen liebevollsten und staunenswertesten Satz über das Judentum hat Hebel indessen unter Pseudonym veröffentlicht. Im Sendschreiben von 1809, als in Baden die Judenemanzipation begann. Was aber den Jesajas betrifft, heißt es da, so behaupte ich nur so viel, dass wer ihn vom 40. Kapitel an lesen kann und nie die Anwandlung des Wunsches fühlte, ein Jude zu sein, der versteht ihn nicht. Die Juden zu verteidigen war für Johann Peter Hebel keine bloße Aufklärerpflicht, sondern eine Herzensangelegenheit. Und manchmal scheint es, als habe bereits er in der Judenfeindschaft die Grenzen der Aufklärung erblickt. Zumindest der konventionellen, die lediglich versucht, dem Unverstand durch Verstand beizukommen. Gegen die hartnäckigsten Vorurteile helfen in seiner Welt eher psychologische Kniffe als logische Argumente, eher das schlau inszenierte Psychodrama als die Belehrung oder die Standpauke. Ebenso wie in Glimpf geht über Schimpf. Weltverkennung, Unbegreifen und Verwechslung sind Fehlleistungen, die bei Hebels Figuren oder auch bei seinem Publikum auffallend oft zu höheren Einsichten führen. Die Verwechslung ist die erkenntnisträchtigste von ihnen. Mitunter gewinnt man den Eindruck, Hebel lege es regelrecht auf eine Kunst des Verwechselns an. Wiederum im Dienst eines erweiterten Aufklärungsbegriffs, dessen Leitsatz lautet, oft sieht die Wahrheit wie eine Lüge aus. Darum gibt es keinen Königsweg, weder der Induktion noch der Deduktion. Der Weg der Erhellung führt nicht selten über dunkle und holprige Bahnen, zumal die Leserschaft des Hausfreunds überwiegend aus ungebildeten Leuten bestand. Ungebildet bedeutet aber auch unverbildet. Und Hebel wollte in allen, die ihn lasen, um keinen Preis jene emotionale Intelligenz ersticken, eine Art Denken mit dem Herzen, auf die sämtliche Kathedergelehrten der Aufklärung glaubten verzichten zu können. Man erinnere sich etwa an die Kalendergeschichte vom Granitfestan, in der ein dreifaches Verfehlen der einfachen Wahrheit zur Erkenntnis einer höheren Wahrheit führt. Und auch in der Glimpfgeschichte werden Täuschung und Missverstehen optimal für eine humane Lösung ausgebeutet. Soweit mal zum Beginn Hebels Kalendergeschichte Glimpf geht über Schimpf. Ich möchte Ihnen jetzt noch an zwei Stellen von Jule Hölzgen begleitet einen kurzen Überblick über meinen Buchinhalt geben, damit Sie in etwa, so gut ich das hier zusammenfassen kann, wissen, was da alles noch drin steht. Nur einige Beispiele. Ein Kapitel widmet sich der Judenbuche der Annette von Droste-Hülshoff aus dem Jahr 1842. Bemerkenswert daran unter anderem, dass zum ersten Mal in einem Dokument der deutschen Literatur die hebräische Sprache zitiert wird. Sie wissen, der Baum, die Judenbuche, unter dem der Jude Aaron erschlagen wurde, erhält eine Inschrift, die jüdische Gemeinde, erkauft sich die Erlaubnis, dort eine Inschrift anzubringen und auf Hebräisch steht dort, wie du mir getan, so soll es dir hier ergehen. Und diesen Satz hat, ich erläutere warum und wie es dazu kam, die Droste sich, die war selber des Hebräischen nicht mächtig, ins Hebräische übersetzen lassen. Zugleich aber ist es ein feines Psychogramm des Täters, des Friedrich Merkel, der den Juden erschlägt. Und zum ersten Mal haben wir bei dem Fräulein Annette von Droste-Hülshoff, die eine große Einfühlungskraft besaß, einen Blick in den dunklen Schacht des Antisemiten, der antisemitischen Seele, der einen Mord an diesem Menschen ausheckt, dem er ein paar Kröten schuldet, die er aber nicht zurückzahlen will. Auch einer, der sich ständig beleidigt fühlt. Also das Psychogramm eines Mannes, der kein geborener Mörder ist, weiß Gott nicht, aber in einem judenfeindlichen Umfeld zum Mörder eines Juden werden kann. Dann das Lustspiel Die Juden von Lessing, vom 20-jährigen Lessing. Ich habe hier nicht den weltberühmten Nathan genommen, sondern diesen Erstling. Wahrscheinlich hat Lessing zu diesem Zeitpunkt sich zwar sehr engagiert für jüdische Mitbürger, vermutlich aber noch gar keinen Juden gekannt. Sie wissen, es sollte noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bevor diese berühmt gewordene Beziehung zu Moses Mendelssohn, der wirklich deutsche Kulturgeschichte geschrieben hat, dann zustande kommt. Die Juden, dieses Lustspiel, ein freches, witziges Stück über einen jungen Juden, der eben rein äußerlich nicht mehr erkennbar ist. Ich habe es der Frau Feiler vorhin kurz dargelegt, weil er nicht mehr wie ein Jude aus dem Ghetto sich kleidet, sondern wie alle anderen. Deswegen kann es in diesem Zusammenhang, à la Lessing, zu einer recht zünftigen, lustigen und sehr kritischen Verwechslungskomödie kommen, in der eine Unmenge von antijüdischen Vorurteilen aufgedeckt werden. Dann Friedrich Hebbel, die Tragödie Judith, die Tragödie einer jungen Frau, die den Mut hat, ins Lager eines Judenpeinigers zu gehen, eines Feldherrn, der dabei ist, eine Judenstadt zu belagern, die er ausrotten will, die diesen Mann betrunken macht, sich von ihm vergewaltigen lässt und ihn dann tötet. Ein Stück Mut mit all dem, was man sich sozusagen einbrockt, wenn man Widerstand leistet. Und Hebbel gibt einen tiefen Blick eben auch in eine weibliche Seele, die mit dem Phänomen der Judenfeindschaft zurechtkommen muss. Adelbert Stifter, Abdias, die Geschichte eines dunkelhäutigen, nur arabisch sprechenden Juden aus Nordafrika, der sich im Böhmerwald ansiedelt, bizarrerweise, und dort als Kolonist arbeitet, im Wald arbeitet, ein Gut aufbaut, jedenfalls zeigt, was den Juden ja nie zugetraut wurde, dass er ein ausgezeichneter Landwirt sein kann. Ferdinand Gregorovius, ein kaum bekannter Historiker, nicht akademischer Provenienz im 19. Jahrhundert, der in Italien sehr bekannt ist als Historiker der Stadt Rom im Mittelalter und der 40, 50 Seiten großartiger Prosa über das am längsten erhaltene und älteste Ghetto in Europa geschrieben hat, über das Ghetto in Rom, das nach der Zerstörung des Tempels als Titus, der Feldherr Titus, die Juden als Sklaven aus Israel mitgenommen hat, nach Rom dort eingerichtet wurde und dort bestand bis ins Jahr 1870, als Italien Königreich wurde. Die wechselhafte Geschichte, grausig zum Teil, dieser etwa 4000 Menschen, die in unsäglichen Verhältnissen am Tiber in diesem Ghetto existiert haben. Dann die Geschichte der großen, leider vergessenen Schriftstellerin Ricarda Huch aus dem Deutschen Kaiserreich 1905, das Judengrab. Ich will es zuspitzen, die Ricarda Huch hat hier mit literarischen Mitteln versucht, einen sehr modernen Antisemitismus, der uns hochvertraut vorkommt, darzustellen und die gesellschaftlichen Glieder aufgezeigt, die zusammenspielen müssen, damit dieses Ding funktioniert. Also Populisten, wild gewordene Pfarrer, die ihren kirchlichen Antijudaismus predigen, Leute, die Trittbrettfahrer sind bei diesen Ressentiments, Arbeiter, kleine Bauern. Das ist so ein Kräfteparallelogramm, das sie aufbaut, um zu zeigen, welche gesellschaftlichen Kräfte zusammenspielen, zum Teil sehr unbewusst, damit das Phänomen Judenfeindschaft funktioniert. Gertrud von Lefort, eine christliche Erzählerin, erzählt in Die Tochter Jephthas die Geschichte eines Judenarztes in der Pestzeit in Spanien. Dann am Ende noch, ich springe jetzt über zwei Autoren hinweg, Friedrich Dürrenmatt mit seinem Gleichnis von Abu Hanifa und Anan ben David, in dem er versucht, auf eine sehr originelle Art den Nahostkonflikt, den Streit um Israel, dieses Stück stammt aus den 60er und frühen 70er Jahren, kommt uns aber sehr vertraut vor, sozusagen in eine Geschichte zu bannen. Und dazu greift er ganz unüblich für diese Zeit auf ein Gleichnis zurück, so wie Lessing es mit der Ringparabel im Nathan gemacht hat. Aber das Gleichnis war damals, weiß Gott, keine bekannte und vertraute literarische Form mehr. Dann zwei DDR-Autoren. Johannes Bobrowski, der ein großer Lyriker war, aber auch einen kleinen, frechen, widerborstigen Roman geschrieben hat mit dem Titel Lewins Mühle. Da geht es in Westpreußen, also damals von Deutschen, Polen, auch vielen Einwanderer bewohnten Teil im westlichen Polen, da geht es darum, dass ein nicht-jüdischer Sägemühler einem jüdischen nachts die Sägemühle wegschwemmt. Und um einen Konkurrenten sozusagen zu beseitigen. Jetzt interessiert den Bobrowski, und da wären wir fast schon in unserer Zeit, was unternimmt eigentlich die dortige Zivilgesellschaft? Der Staat tut wenig für den Betroffenen, für das Opfer, das da seinen Besitz und seinen Arbeitsplatz verloren hat. Aber sehr interessant, wie er eine Zivilgesellschaft schildert, die den Juden hilft und den Antisemiten ohne terroristische Mittel sozusagen entnervt. Ein kleiner Schelmenroman, und Jule liest ein Stück daraus vor.
Immerhin, es wird eine schöne Verhandlung. Kreisrichter Nebenzahl eröffnet und tritt hinein in die Angelegenheit. Mit ihm erstens Lewin als Kläger, zweitens mein Großvater als Beklagter. Die beiden sitzen 3 Meter Abstand zwischen sich, jeder auf einer braun gestrichenen Holzbank. Nebenzahl thront gegenüber, erhöht. Auf der Bank hinter meinem Großvater Prediger Feller und Bruder Rocher. Auf der Bank hinter Lewin diese Marie, Tante Huse, dieser Habedank. Und auf der Bank dahinter Abdecker Fröse. Er steht während der Verhandlung mehrfach auf, setzt sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Nebenzahl muss ihn zur Ruhe ermahnen. Also tut mir was, ich weiß nicht, was das soll. Nebenzahl blickt auf sein Papier. Er sagt Klage, er sagt Wassermühle, er sagt Lewin, schließlich sagt er der Beklagte. Er sieht meinen Großvater an, der sein bestes Gesicht macht. Ehrsam, verträglich, würdig. Der schwarze Blick verdeckt unter einer bläulich trüben, milchigen Schicht. Die Uhrkette hat er vor den Leib gehängt. Jetzt, wo mein Großvater sitzt, spannt sie ein wenig über den Bauch. Vernehmung der Zeugen. Da stellt sich gleich heraus, dass es keinen Zeugen gibt, wie ihn Kreisrichter Nebenzahl sich wünscht. Einen, der alles gesehen hat. Der dabei gestanden hat, als die Schleuse, meinetwegen auch das, oder der Stau, meinetwegen, geöffnet wurde. Wurde nicht geöffnet, ist entzweigegangen, kann passieren, bei mir zum ersten Mal. Das gibt auf Befragen meinen Großvater zu Protokoll. Sekretär Bonikowski schreibt es hin. Erzählen Sie mal, sagt Nebenzahl zu Leo Lewin. Er sagt sogar Herr Lewin. Jetzt muss Lewin sagen, dass mein Großvater schon immer gesagt hat, dass noch einmal etwas passieren wird. Wann hat der Angeschuldigte diese Äußerung gemacht? Zu Ihnen? Zu wem? Tante Huse ziert diese schöne Verhandlung mit Zwischenrufen. Das haben doch alle gesagt, sagt Ihnen doch jeder. Wer gehört? Sie? Nein, ich nicht. Also Ruhe. Habedank, sagt Tante Huse, nun red du doch. Herr Habedank, sagt Richter Nebenzahl. Wir kennen uns ja. Ganz auf meiner Seite, sagt Habedank. Was soll er jetzt erzählen? Das, was der Levin schon gesagt hat. Und am anderen Morgen, sagt Habedank, standen wir am Ufer mit der Marie und sahen genau, das war nicht von selber aufgegangen. Der Nieswand sagt das auch. Wieso überhaupt ein Stauwehr? Gab es doch nie. Das ist ja wohl meine Sache, sagt mein Großvater. Woran sah man eigentlich, Herr Habedank, dass das nicht von selber passiert war? Nebenzahl ist freundlich. Er hört sich Habedanks Erläuterungen an. Aber Tatortbesichtigung ist doch wohl zu viel. Das sagt er dann auch. Und Tante Huse ruft gleich dazwischen, Blödsinn, ist ja alles längst weggeräumt. Sie haben doch nichts gesehen, sagt Nebenzahl. Doch, hab ich. Wann bitte? Hinterher, also hinterher. Nebenzahl lächelt. Das war übrigens... Wir haben nicht alle Äußerungen Tante Huses erwähnt, bereits ihr vierter Zwischenruf. Dieser Blödsinn jedenfalls kostet 3,5 Taler, ein älterer Tarif. Unerhört, sagt Tante Huse, bezahle ich nicht. Nebenzahl lächelt. Tante Huse erhebt sich. Wertes Gericht, so fängt sie an, ich muss Ihnen da ein kleines bisschen was erzählen. Ach, Tante, sagt Levin bloß, red nicht, muss ja sein, siehst ja, also wertes Gericht. Hier haben Sie einen Menschen, da steht er. Arbeitsam, willig, geschickt, nicht teuer. Leo, sieh den Herr Kreisrichter an. Hat sich mit seiner Hände Arbeit, Leo, zeig deine Hände, mit dieser Hände Arbeit, dafür braucht sich keiner zu schämen, hat sich da diese Mühle dahin gebaut und führt sich herum mit dem Mädchen, welches wie ein Engelchen singt. Marie, sing mal. Er führt sie herum mit sich, wie gesagt, in allen Ehren. Nächste Ostern ist Hochzeit, sollte sein. Und jetzt, was wird werden ohne Mühle? Herrliches Weib, sagt Habedank. Und flüstert ergriffen noch 3-mal hintereinander, herrliches Weib. Ich werde Ihnen mal was sagen. Tante Huse macht einen Schritt vorwärts, hebt die Hand gegen den Richtertisch und ruft mit ganz heller Stimme, so laut, dass der Fröse hinten aufspringt und auf dem Mittelgang zwischen den beiden Bankreihen stehen bleibt, mit aufgerissenem Mund, dass der rotnasige Bonikowski aber nanu sagt und der Federhalter ins Fass schmeißt. Müssen denn erst die Menschen selber mit diesem Neumühler-Dreck aufräumen, ja? Ohne Kreisgericht.
Ja, und davon erzählt der Roman, wie die Leute selbst diesen Dreck aufräumen. Ich habe da noch einen zweiten DDR-Autor, Franz Fühmann, wenig bekannt, aber einer der großen DDR-Schriftsteller, wie ich meine, mit einer Erzählung aus dem Jahr 1962, in meine Sammlung aufgenommen, Das Judenauto, eine exemplarische, ja im besten Sinn einzigartige Geschichte, in der ganz genau gezeigt wird, wie der Antisemitismus sich in einer kindlichen Seele festhakt. Fühmann, selber Jahrgang 1922, in einer narzisstischen Familie im Sudetenland aufgewachsen, hat das sozusagen ein Leben lang aus sich selber herausgeschrieben, eine der schärfsten Selbstanalysen eines deutschen Autors, wenn nicht die schärfste überhaupt, vorgenommen. Und um es dort einen Einblick zu geben in das Räderwerk der Judenfeindschaft und wie sie ihren Anfang nimmt in einem Kind, das sich gegen die Ideologie dieser Zeit, das spielt alles Anfang der 30er Jahre, natürlich nicht wehren kann. Es ist da hineingemischt in diese noch kaum bewusste Seele eines frühpubertierenden, auch Frühlingserwachen, also erste erotische Gefühle, Gewaltangst, Autoritätsängste, all das und ist kunstvoll ineinander hinein verschachtelt von Fühmann auf 12, 13, 14 Seiten einer Erzählung, in der er wahrscheinlich am Anfang noch gar nicht so recht wusste, was er da zusammenträgt. Und Jule liest noch den Schluss dieser Geschichte kurz vor.
Ich stürzte aus der Klasse hinaus und rannte aufs Klosett und schloss hinter mir zu. Tränen schossen mir aus den Augen. Ich stand eine Weile betäubt im beizenden Chlorgeruch und hatte keine Gedanken und starrte die schwarz geteerte, sinkende Wand an. Und plötzlich wusste ich, Sie waren dran schuld. Sie waren dran schuld. Sie, nur Sie. Sie hatten alles Schlechte gemacht, das es auf der Welt gibt. Sie hatten meinem Vater das Geschäft ruiniert. Sie hatten die Krise gemacht und den Weizen ins Meer geschüttet. Sie zogen mit ihren gemeinen Tricks den ehrlichen Leuten das Geld aus der Tasche. Und auch mit mir hatten sie einen ihrer hundsgemeinen Tricks gemacht, um mich vor der Klasse zu blamieren. Sie waren schuld an allem. Sie, kein anderer, nur sie. Ich knirschte mit den Zähnen. Sie waren schuld. Heulend sprach ich ihren Namen aus. Ich schlug die Fäuste vor die Augen und stand im schwarz geteerten, chlordünstenden Knabenklosett und schrie ihren Namen. Juden, schrie ich, und wieder Juden, wie das nur klang. Juden, Juden. Und ich stand heulend in der Klosettzelle und schrie. Und dann erbrach ich mich. Juden, sie waren schuld. Juden, ich würgte und ballte die Fäuste. Juden, 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 sie waren dran schuld. Ich hasste sie.
Ich habe gerade angedeutet, dass ich Geschichten vor allem ausgewählt habe, die jede auf ihre eigene Art des Funktionieren dieses Vorurteils zeigen, immer ein etwas anderer Aspekt. Zugleich aber soll es auch darum gehen, darüber hinaus, weit darüber hinaus, welche Kräfte dort gegen Judenfeindschaft aktiviert werden. Es sind ja Texte der Kunst. Es sind keine Aufsätze, die an unser Verstehen, an unser Begreifen, unsere Argumentationstüchtigkeit appellieren, uns aufklären in einem Verstandessinne, sondern tatsächlich auf wesentlich breiterer Front, wenn ich so sagen darf, wirken, nämlich hochemotional, sonst wären es keine künstlerischen Texte. Das Ästhetische ist das Entscheidende dabei. Und ich glaube oder bin immer noch überzeugt davon, von dem, was mich vor wenigen Jahren veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben, dass im Kampf gegen Antisemitismus, der ja nun leider wieder wesentlich stärker ist als vor einigen Jahren, die emotionsbasierte Bildung, so sagen Antisemitismusforscher dazu, leider viel zu kurz kam. Dass in Schulen oder sonst wo, oder auch bei jedem, der sich auf seine Art lesen sind wir ja in der Regel allein, damit beschäftigt, einen ganz anderen Zugang zu diesem Phänomen findet und finden soll. Das wäre bei mir das Entscheidende für diese emotionsbasierte Bildung, vielleicht tatsächlich ein bisschen Material und einige Deutungsansätze zur Verfügung zu stellen. Ich habe das in meinem Vorwort noch ein bisschen genauer ausgeführt, will aber jetzt zusammen mit Jule Hölzgen noch aus einem Kapitel vorlesen, in dem es um einen Text von Ludwig Ganghofer geht. Verwunderlich genug, für die, die es nicht wissen, Ludwig Ganghofer war ein millionenfach gelesener Autor in der Kaiserzeit und noch bis hinein in die Bundesrepublik auch verfilmt. Ich glaube, fast 15 seiner Bücher sind zu Kinofilmen, noch in Wirtschaftswunderzeiten hat man diese bäuerlichen Heimatfilme gern gesehen. Und ich habe einen Roman, Der laufende Berg heißt er, ich werde nachher noch einiges dazu sagen, gefunden, in dem Ganghofer, dieser Volksunterhaltungsschriftsteller, tatsächlich etwa um 1900 mit seinen Mitteln versucht, einen Juden aus seiner Zeit darzustellen, ohne ihn antisemitisch zu verzeichnen. Wie das geht, werde ich Ihnen erläutern, nachdem Julia ein Stück daraus vorgelesen hat.
Auf einem Sessel mitten im Zimmer saß der alte Rufel mit dem Hakenstock zwischen den Knien. Aus der einen Tasche seines Rockes, der bis zum Boden reichte, hing ein Zipfel seines roten Sacktuches heraus. Aus der anderen die abgegriffene Schlappmütze. Seinen Zwerchsack hatte er drunten im Flur unter die Treppe geschoben. Als die junge Frau eintrat, strich er mit der runzeligen Hand über sein glatt rasiertes Faltengesicht, aus welchem gutmütige Offenheit und misstrauische Vorsicht, ruhiger Ernst und wachsame Schlauheit in seltsamer Mischung redeten. »Jetzt ist er heimkommen«, sagte Karlin leise, denn im Nebenzimmer hielt der kleine Tonal sein Mittagsschläfchen. »Gedulden Sie ihn noch ein bisschen, er wird gleich da sein.« »Es eilt nix, meine liebe Frau Purzellerin.« Auch in Rufels Art zu reden lag ein Widerspruch. Er gab sich merklich Mühe, den Dialekt der Bauern zu sprechen, doch der jüdische Jargon schlug immer wieder durch. Karline nahm ihre Häkelarbeit aus der Fensternische und setzte sich an den Tisch. Mit scheu bekümmertem Blick streifte sie den Juden, während sie hastig die Nadel rührte. Nach einer Weile fragte sie, »Haben's alleweil gute Geschäfte gemacht in der letzten Zeit?« »Es geht, aber ich weiß mit Zeiten, die besser waren und nix für ungut, Sie sind eine Bäuerin, liebe Frau. Aber mit die Bauern ist hart ein Geschäft machen«, Rufe lachte. »Die sind schlauer wie der Jud.« Das hatte er so drollig gesagt, dass auch Karline lächeln musste. »Aber Rufe, wenn das die Bauern hören möchten.« »Habe ich es Ihnen doch schon oft genug ins Gesicht gesagt. Hat den Bauer einen Handel gemacht und der Vorteil ist auf seiner Seite. So lässt er den anderen reden, was er mag und lacht ihn aus. Hat aber der arme Jud einmal ein bisschen was verdient und der Bauer merkt, nur so schimpft er. Jud, Jud.« Rufe wiegte den Kopf und hob die Schultern. »Aber ich sag, es ist mit Ihnen auszukommen. Ich gehe meinen Weg und lass mir nichts verdrießen. In Gottes Namen sollen Sie schimpfen, wenn ich hab verdient.« »Geh, Rufe, Sie können doch gewiss nicht beklagen. Sie haben's richtige Grüß Gott noch allweil von jedem kriegt. Mit Ihnen handelt jeder gern im Ort. Ich habe im Ernst noch nie ein unbeschaffenes Wörtel über ihn gehört.« Der Alte machte ein paar forschende Augen, als wäre ihm die herzliche Wärme auffällig, mit der die junge Frau zu ihm redete. »Und schauen's, Rufe, wenn mal einer im Zorn so rausschreit, Jud, Jud, da meint er ja Ihnen gar nicht. Soll es dem anderen sagen, den er meint? Na ja, es ist halt oft so in der Welt, dass der Unschuldig für den Schuldigen leiden muss. Denn wissen Sie, so wie Sie sind, so sind ja nicht alle Juden, die zu uns ins Dorf rauskommen. Denkt's nur an denselbigen. Sie wissen schon, wen ich mein, der unsere armen Nachbarsleute um Haus und Hof gebracht hat. So ein Krawattelschnürer. Da kann man es den Leuten doch nicht verdenken, wenn sie es in ihrem Zorn und Elend bloß allweil das einzig Wörtel haben. Der Jud, sagen Sie selber, kann man es Ihnen verdenken?« Rufel schwieg. »Geld? Da reden's nix.« Der Alte seufzte. »Meine liebe, gute Frau Putschellerin, was wollen Sie, dass ich sagen soll? Nun soll ich auf einen Juden schimpfen? Das können Sie doch nichts von mir verlangen. Ich bin doch ein Jud. Oder soll ich widersprechen und soll ihn loben? Ich kenne den Juden doch. Nur also schweige ich doch lieber. Aber weil wir schon reden, meine liebe Frau Putschellerin, wir wollen machen ein glattes Geschäft und sagen, die Menschen sind, wie der Herr sie gemacht hat. Die Hälfte hat er geschaffen im Zorn, die andere Hälfte in der Lieb. Und ich denke mir, das kommt überall so aufs Gleiche hinaus. Ob ich jetzt sage, Jüden, Christen oder Terken. Überall gibt's gute Menschen, habe ich nicht recht. Und überall schlechte, Gott verzeih's ihnen. Ja, Rufel, so denke ich ja selber. Eine Weile schwiegen sie. Rufel zog das rote Tuch hervor und wischte sich die Stirne ab. Dann stieß er unwillig seinen Hakenstock auf die Dielen. Naja, ich für meinen Teil komme gut aus mit die Leute. Habe ich ja wirklich einmal einen ernstlichen Verdruss im Dorf. Woher kommt's? Von den gottvermaledeiten Geldgeschäften. Drum will ich nichts wissen von die Geldgeschäfter. Einen richtigen Handel, das mache ich gern. Ein schöner Handel ist was Schönes. Aber mit die Geldgeschäfter sollen sie mich in Ruhe lassen. Hab ich denn ein Geld? Ich hab doch nichts. Aber da wirtschaften sie schlecht und dann brauchen sie Geld und Geld und Geld. Und da heißt, Rufele, leih mir, Rufele, borg mir, Rufele, gib mir Geld. Und da, Rufele, hinten und vorne, richtig, der Rufele lässt sich schwatzen und läuft sich die alten Füße krumm und treibt das Geld auf. Und als ein ehrlicher Mann muss ich doch sorgen dafür, dass die Leute, die mir geschenkt haben, ihr Vertrauen zur richtigen Zeit mit Zinsen ihr Geld wiederkriegen. Aber komm ich mahnen, so machen sie mir Grobheiten. Und wollen sie nichts zahlen und ich muss Gott behüt zu Gericht gehen, so schreien sie, der Jud, und nehmen mir's übel, dass ein paar Juden vor 1800 Jahren mitgeholfen haben, den christlichen Heiland kreuzigen. Ich bin doch nichts dabei gewesen. Und warum schimpfen sie nichts auf die Italiener? Der Ponz Pilatus und seine Kriegsknechte sind doch Italiener gewesen. Und ich sag Ihnen, Frau Putschellerin, hätten die Juden von damals sich denken können, was für Xeres draus entsteht, sie wären gescheit gewesen und hätten es gehen lassen. Ja, das wäre doch den Christen auch wieder nichts recht gewesen. Nicht so und nichts ist so. Das ist ein hartes Leben, Frau Putschellerin. Ich glaube, Karlin ließ die Häkelarbeit fallen und klammerte die Hand an die Tischkante. Ich glaube, ich habe drunten Toni reden hören. Unsicher blickte sie in Rufus Gesicht, dann trat sie scheu auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. Rufel, ich hätte was auf dem Herzen. Heraus, mit dem Rufel können's reden. Ja, gell? Schauen's, wir kennen uns doch seit 15 Jahren schon. Wie ich noch ein kleines Marder gewesen bin, sind's ja alleweil aufgekommen zu uns und haben dem Vater die Lampelfell abgehandelt. Hab immer ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Ist ein braver Mann gewesen. Und wissen's noch, wenn der Handel fertig war, haben sie ihn alleweil aufs Hausbankel gesetzt und haben plauscht mit mir. Schauen's, Rufel, schon selbiges Mal habe ich so viel Zutrauen zu ihnen gehabt und jetzt habe ich's wieder. Ich weiß ja, sie sind ein ehrlicher, gradsinniger Mensch. Naja, Rufel schnitt eine schmerzliche Grimasse, als hätten ihm Karlin kein sonderliches Kompliment gemacht. Drum habe ich doch nichts und bin ein Schnorrer, aber nur regen sich nichts auf und sagen es heraus, was los ist. Sie vermochte kaum zu sprechen. Rufel, ich glaube, mein Toni hat ein bisschen Sorgen. Die hellen Tränen kollerten ihr über die Wangen. Rufel fühlte einen heißen Tropfen auf seiner Hand und zuckte zusammen. Karlin halb von sich schiebend erhob er sich und sagte mit abgewandtem Gesicht, machen Sie mir nix solche Sachen, Frau Puttelerin. Ich kann so eine junge Frau nix weinen sehen und will Ihnen sagen, warum. Ich habe Tochter gehabt, ein brav Kind, ist dem Rufel all seine Freude gewesen. Und wie sie gehabt hat, ein paar Jährchen über die 20, da hat sie sterben müssen. Mit Geduld hat sie getragen die lange kranke Zeit. Und einmal, wie ich vom Dorfgang heimkommen bin auf den Abend, da bin ich wieder zugegangen ins Bett, hab sie bei der Hand genommen und hab wieder einmal gefragt, Feigele, mein Leben, geht's dir besser ein bisschen? Nix ein Wörtel, hat sie gesagt. Hat mit Hand gedrückt, so wie sie jetzt. Lass sie aus, Frau Puttelerin. Und die Tröpfelchen sind ihr übers Gesicht gelaufen, so wie ihnen. Er befreite seine Hand und mit Ärger seine Bewegung verbergend greinte er, machen Sie mir nix solche Sachen vor. Lautlose Stille war im Zimmer. Nur die Wanduhr tickte und vom Hof herauf hörte man undeutlich die scheltende Stimme Purcellas. Langsam fuhr sich Rufel mit dem roten Sacktuch rings um den Hals und bitter den welken Mund verziehend, blickte er von der Seite zu Karlin auf. Er brauchte Geld. Sie brachte kein Wort über die Lippen und schüttelte nur den Kopf. Rufel hob die Schultern und seufzte. Ich will Ihnen was sagen, liebe Frau. Wie der große Herr Putscheller mir angetan hat, die Ehre, mich zu bestellen in sein schönes Haus. Da hat der Rufel schon mehr gewusst, als der Herr Putscheller ihm jetzt wird sagen wollen. Ich denke doch, er braucht ihr Geld. Na, stammelt Karlin, während ihr das Blut in die Stirne schoss. Aber Sorgen, meine ich halt. Recht viele Sorgen hat er. Es muss ihm in die letzten Jahre nicht ganz so hinausgegangen sein, wie er gerechnet hat und was. Und da denke ich mir halt, er möchte einen Rat von Ihnen. Ein Rat? Rufel wiegte lächelnd den Kopf. Nur, den will ich ihm geben als ein ehrlicher Mann. Karlin drückte ihm die Hand. Vergesst Gott, lieber Rufel, und was noch? Und ich bitte schön, lass uns ihn nicht gleich verdrießen, wenn er ein bisschen hitzig redet. Schaut, er ist einwendig doch wirklich ein guter Mensch, aber so viel gare Hitzen hat er im Blut. Bös meint das gewiss nicht, aber schreien tut er halt allweil gleich ein bisschen.
Ausgerechnet Ganghofer, jener Schriftsteller des Deutschen Kaiserreichs, der in seinen Romanen und Erzählungen einen homogenen, zutiefst harmonischen Heimatbegriff erschaffen und massenhaft verbreitet hat. Ausgerechnet Ganghofer, mit dessen Lektüre sich sogar der Kaiser brüstete, der aber quer durch alle Gesellschaftsschichten, nein, nicht gelesen, sondern verschlungen wurde. Ebenso aber gesehen und gehört, im Nazi-Kino nicht minder als in den heimatseligen Wirtschaftswunderzeiten gleich nach Weltkrieg und Völkermord. Ja, ausgerechnet bei diesem Ganghofer findet sich völlig unvermutet und auch wenig bekannt ein Bild der Juden, das sowohl einfühlsam als auch gerecht ist und eine Menschlichkeit atmet, die man zur gleichen Zeit etwa bei dem angehenden Großschriftsteller Thomas Mann vergeblich sucht. Der Dichter, der für den Mainstream schreibt, bildet hierin also die Ausnahme. Während der Dichter mit dem elitären Ausnahmebestreben in einer zivilgesellschaftlich so bedeutsamen Frage den platten Durchschnitt vertritt. Programmatisch hat Ganghofer sich nie zur Judenfrage geäußert. Alles, was er dazu zu sagen wusste, findet sich in seiner Autobiografie Lebenslauf eines Optimisten, vor allem aber in seinem literarischen Werk. Daraus habe ich mir den Roman Der laufende Berg vorgenommen, eine Hochlandsgeschichte, wie der Autor untertitelt, die zuerst 1899 erschienen ist und 1911 in einer jener Volksausgaben noch einmal vorgelegt wurde, mit denen Ganghofer sein Publikum erreicht hat und in kleinerem Maßstab offenbar noch immer erreicht. Bis heute sollen seine Bücher über 30 Millionen Mal verkauft sein. Der laufende Berg handelt von einer schleichenden Naturkatastrophe, wodurch die betroffene Dorfgemeinde, vom Großbauern bis zum kleinen Hufschmied, sich zu einem außergewöhnlichen Zusammenhalt gezwungen sieht. Den Kampf darum schildert der Roman. Laufen nennt man in alpinen Gegenden übrigens einen Berg, der ins Rutschen geraten ist und die Menschen in seiner Nähe bedroht, nicht zuletzt ökonomisch. Einmal durch den Wertverlust der gefährdeten Bergwälder und Wiesen, dann durch die wachsende Schuldenlast, falls eine solche auf den Höfen liegt. Profiteure einer derartigen Notlage sind nicht selten die kreditgebenden Banken, denen am Ende der bäuerliche Besitz für einen Spottpreis zufällt. Bedingungen eines neuen Agrarkapitalismus um die Jahrhundertwende, der allerhand Begehrlichkeiten wachrief und Spekulanten, die Purcellerin nennt sie Krawattelschnürer, aufs Land hinaustreibt, um fette Beute zu machen. Für einen antisemitischen Autor, um es salopp zu sagen, ein gefundenes Fressen. Hier der profitgierige jüdische Geldverleiher aus der Stadt, dort die verzweifelten, in Geldgeschäften ungeübten Landleute. Doch Ludwig Ganghofer, der dieses vorbelastete Sujet beherzt aufgreift, hat seinem Rufe eine ganz und gar andere Rolle zugedacht, nämlich die eines ehrlichen Maklers. Ich will noch auf zwei Szenen aus diesem Roman aufmerksam machen, in denen sich ein paar eigenwillige Züge im Charakter von Ganghofers Rufelfigur überdeutlich zeigen. Zum einen ist es die Szene, in der der jüdische Geschäftsmann auf Toni Purceller trifft, dem er auf Wunsch seiner Frau ja mit Rat und Tat beistehen soll. Darum schlägt Rufel als Kenner von Purcellers Neigungen und Leidenschaften vor, dass dieser das teure und zeitraubende Hobby der Jagd aufgibt, außerdem keine Spielschulden im Wirtshaus mehr macht, sodann seine sparsame Ehefrau künftig die Privatausgaben verwalten lässt und der tiefste Einschnitt schließlich sein geliebtes Rennpferd verkauft. Welch hartes Sparprogramm für einen verwöhnten Mann, der auf dem besten Weg ist, sich und seine Familie zu ruinieren. Rufel erschüttert damit die Grundfesten von Purcellers Selbstverständnis und löst unfreiwillig dessen Judenhass aus. Zuerst ist dieser große Herr angesichts von Rufels unduldsamer Beschreibung seiner Lage vom Sie respektlos zum Du übergegangen. Dann tritt immer öfter lauter und herabsetzender das J-Wort in seiner Rede auf, und zwar so lange, bis er den Rufel auch noch verdächtigt, ihn betrügen zu wollen, um am Ende seinen Gast überaus drastisch zu beleidigen als Du Saujud, du Miserabliger. Das Gewehr im Anschlag vertreibt der Bauer ihn aus seinem Haus, wobei der Beleidigte noch ausrufen kann, ich bin nix, ein Saujud, ich bin ein Jud, ohne was dabei, ist heutigen Tags schon Unglück genug. Während diese Begegnung des Juden mit einem Nichtjuden scheitert, geht eine zweite gut aus. Ja, es gelingt Ganghofer sogar, ihr einen gewissen Zartsinn einzuschreiben. Unübersehbar ein Beispiel für ein zivilisiertes Miteinander. Der Ort ist die Dorfschmiede. Rufel tritt dort auf, um dem Dachsen-Schorschel, der bereits bei ihm verschuldet ist, dringend benötigtes Geld anzubieten. Ausdrücklich setzt der jüdische Geschäftsmann hinzu, dass er diesem Handwerker vertraue. Und Ganghofer begründet dieses Vertrauen gleichsam ohne Worte, indem er den Schmied unermüdlich bei harter, ernster Arbeit zeigt. Als Rufel Kurz zuvor den Großbauern Putscheller besuchte, traf er diesen mitten am Werktag beim Bratenschmaus mit Wein an. Forsch dazu eingeladen, musste er gleich mehrmals mit unterwürfigem Dank ablehnen. Jetzt in Dachs Schmiede kommt es zu einer großartig erzählten Szene, die viel von Rufels Verletzlichkeit verrät, aber auch vom Taktgefühl seines Gastgebers. Fast könnte man darin eine Art von Andacht entdecken. Gerade als würde der Erzähler die doppelte Diskretion fühlbar machen, mit der einerseits der Jude seinen religiösen Essensvorschriften obliegt und mit der andererseits der gastgebende Christ ihm genau dies pietätvoll ermöglicht. Man spürt, dass es sich hierbei um eine Art kultureller Intimität handelt, die kein Wort, keinen Blick, keine Geste zu viel verträgt. Und man ahnt, so könnte auch in größeren Dimensionen ein Zusammenleben gelingen.
Und nun bitte ich, erlauben Sie gefälligst, Herr Dachs, dass ich auf Ihrem Herd mir koche, mein bisschen essen. Ja, recht gern. Ich werde Ihren Herd schön sauber wieder fegen, damit Sie nichts haben, grausen. Aber Rufel, nun, ein schmerzliches Lächeln zuckte um die welken Lippen des Alten. Bin ich doch gewöhnt zu rechnen mit solchen christlichen Sachen. Da er sah, dass der junge Schmied ihn begleiten wollte, wehrte er mit der Hand. Bleiben Sie, bitte ich, Herr Dachs, ich will Sie nichts abhalten von der Arbeit. Das Holz trage ich mir selber. Ein Topf und ein Fleisch und ein Brot, alles habe ich bei mir. Nichts brauche ich als wie Zündholz und das habe ich selber im Sack. Bleiben Sie, Herr Dachs, arbeiten Sie schön fleißig und erlauben Sie gefälligst, dass ich Ihnen wünsche einen rechten, schönen, guten Tag. Mit einem tiefen Bückling drückte sich Rufel zur Türe hinaus, die von der Werkstätte in den Hausflur führte.
Zusehends eindrucksvoller wird beim Lesen dieser und ähnlicher Passagen die Erkenntnis, wie Ganghofer darum ringt, Schicht für Schicht die literarische Figur eines jüdischen Menschen seiner Zeit zu erschaffen, die nicht antisemitisch verzeichnet und damit gesellschaftlich blamiert ist. Dazu musste er vieles erfinden und noch mehr riskieren, zumal es so gut wie keine Vorbilder für ihn gab. Das schwerwiegendste Mittel zur Kennzeichnung seiner Figur scheint mir die Sprache, das Judendeutsch, das Rufitz spricht und mit dessen Erdichtung Ganghofer sich auf gefährliches Gelände begab. Zumal das Jüdeln oder Mauscheln den raffinierten wie den plumpen Antisemiten seiner Zeit ein permanenter Skandal war. Mit anderen Worten, wer damals eine Kunstfigur auf diese Weise reden ließ, der konnte keine freundlichen Absichten hegen. Er wollte die Juden verleumden oder wenigstens parodistisch demütigen. Nicht so Ludwig Ganghofer, wohl aber Thomas Mann. Von dem bekannt ist, dass er nicht nur zur Weihnachtszeit im Kreise seiner Lieben lustvoll nachahmte, was er für Mauscheln hielt, angeblich zur Freude aller Anwesenden. Nicht ganz so mutig war Thomas Mann in seiner Erzählung Wälzungenblut von 1905, die er im Brief selbst als eine heftig antisemitische Novelle bezeichnete. In deren erster Fassung hatte noch ein Satz in Judendeutsch gestanden, begannefft haben wir ihn den Goy, etwa betrogen haben wir ihn, einen Nichtjuden. Dieser war jedoch aus marktstrategischen Gründen wieder herausgestrichen worden. Dennoch ist Sprache und Sprechen von Juden ein Thema der manchen Erzählung geblieben, wenn auch durch Indirektheit und Ironie gedämpft. Zum Beispiel im Fall der Frau Ahrenholl, die, Zitat, nach ihrer Art nur mit Gegenfragen antwortet, was der Erzähler als wenig förderlich bezeichnet. Ihre Rede war mit sonderbaren und an Kehllauten reichen Worten durchsetzt, Ausdrücken aus dem Dialekt ihrer Kindheit. Freundlich ist das nicht gemeint. In Wälzungenblut wird mit den Sprachanspielungen allenthalben der Zweck verfolgt, das Judendeutsch als deformierte Sprache zu verleumden. Seinen Sprechern soll damit trotz ihrer Assimilationsbestrebungen nachgewiesen werden, dass sie nie richtige Deutsche geworden, sondern Juden geblieben sind. Sprache sozusagen als unveräußerliches Rassemerkmal. Wie anders dagegen von Anfang an Ganghofer und besonders im laufenden Werk. Das darin gesprochene Judendeutsch, so nennt er es ja selbst, ist lediglich eine Sprache, mehr nicht. Weder muss sie etwas beweisen, noch wird sie karikierend oder polemisch missbraucht. Genauer besehen ist Ganghofers Judendeutsch eine Kunstsprache mit drei Wurzeln. Einmal im Jiddischen, dann im Hebräischen, schließlich in süddeutschen Mundarten, vor allem im Bayerischen. Der exzessive Gebrauch des Nix scheint mir hingegen auf eine gewisse Ratlosigkeit des Autors im Umgang mit Negationen hinzudeuten. Doch kann ich darin durchaus auch eine etwas schrullige Sprachvorliebe des einnehmenden Rufel erblicken. Ob im Deutschen Kaiserreich ein Jude aus westlichen oder südlichen Landesteilen so sehr wie die Juden im osteuropäischen Städtel gesprochen hätte, bleibe dahingestellt. Jedenfalls erhält die Rufelfigur durch ihre Sprachfärbung einen östlich-jiddischen Kulturhintergrund. Doch weit entscheidender bei der Erfindung der Rufelsprache scheinen mir deren Ziel und Zweck. Denn eigentlich, so meine Vermutung, will Ganghofer beweisen, dass das Judendeutsch kein degeneriertes Deutsch ist, sondern ein Dialekt unter Dialekten und durchaus gleichwertig mit allen anderen. Man achte nur einmal auf die Ähnlichkeiten mit der bayerischen Mundart. Es kann kein Zufall sein, dass die Bayern in diesem Roman dieselben Wörter benutzen wie der Jude und auch noch mit denselben Bedeutungen. Beispielhaft sei ihm genannt Wörtel, Bissel oder Knofel für Knoblauch, welch ein sonorer Gleichklang, vom Erzähler absichtsvoll hergestellt. Was daraus folgt, dass der Jude Rufel zu den Deutschen gehört, zu ihrem Volk, zu ihrer Nation, so wie seine Mundart ungeschmälert zur deutschen Sprache gehört. Er ist, egal ob in Bayern oder sonst wo, ein Hiesiger, ein Heimatzugehöriger. Und es kommt einem Skandal gleich, dass er zwar gleiche Rechte besitzt, aber nicht wie ein Gleichberechtigter behandelt wird. Gegen diesen Skandal rebelliert der Volksschriftsteller Ludwig Ganghofer, dass einer vollauf emanzipiert sein kann, ihm Integration und Respekt jedoch verweigert werden. Und ebenso besonders schmerzhaft eine Heimat, die doch jeder braucht. Ganghofers Welt ist nun mal eine heimatliche Welt. Und Heimat oder Beheimatung erscheint in all seinen Werken als ein Naturrecht, das keinem Menschen vorenthalten werden darf. Keiner darf bei ihm auf Dauer wie ein Fremder leben müssen oder gar wie ein Ausgestoßener. Soweit, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.